Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Estland, Litauen und Lettland, die drei baltischen Staaten, stehen im Mittelpunkt der heutigen Folge von Law aufs Ohr. Seit dem Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine im Februar 2022 steht die Region im Osten Europas verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Ein Blick auf die Karte verdeutlicht das. Zusammen mit Finnland im Norden bildet das Baltikum die Ostgrenze der NATO. Die Mehrheit im Baltikum, aber auch zahlreiche Militärexpertinnen und Experten halten es für sehr wahrscheinlich, dass ihre Heimat das nächste Objekt des russischen Expansionsstrebens ist. Der Druck ist erheblich und hat in Estland, Lettland und Litauen zu bemerkenswerten Anstrengungen geführt, um die nationale Verteidigung auszubauen. In der heutigen Folge wollen wir unter anderem beleuchten, wie sich das Baltikum zu einem zentralen Feld für Innovationen im Verteidigungssektor entwickelt hat, welche Möglichkeiten sich für Investoren aktuell ergeben, aber auch, vor welchen regulatorischen Herausforderungen sie stehen. Und damit zu dir, lieber Timo Stellpflug, und ganz herzlich willkommen bei Law aufs Ohr.
Vielen Dank, lieber Martin Hinze.
ganz kurz zu dir. Du bist ja bei uns der Leiter der Praxisgruppe Aerospace und Defense. Da sind Themen aus dem Bereich der Rüstungsindustrie naheliegend. Wie hat sich denn dieser Bereich in den vergangenen Jahren entwickelt und wo liegen aktuell denn deine Beratungsschwerpunkte?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage und wir sehen da eine große Entwicklung von eher Nischenberatungsfeldern und auch in der sowohl industriellen als auch gesellschaftlichen Wahrnehmung hin zu einer absoluten Notwendigkeit. Seit der Rede von Bundeskanzler Scholz zur viel zitierten Zeitenwende hat sich vielleicht noch nicht in Deutschland so viel getan, sodass wir tatsächlich einen Zulauf von Waffensystemen sehen und vielen Rüstungsprojekten, die sofort Fahrt aufgenommen haben. Aber wir sehen schon, dass sich die Wahrnehmung sowohl in der Gesellschaft als auch bei Investoren und der Industrie verändert hat. Für mich das am pragmatischste Beispiel ist immer, ich hätte nie gedacht früher, dass Rheinmetall mal Sponsor von Borussia Dortmund werden kann. Das ist seit einem Jahr nunmehr der Fall.
In der Tat.
Insofern hat sich da doch einiges sehr stark geändert. Und alles, was früher so kritisch beäugt worden ist, ist heute eine absolute Notwendigkeit geworden. Das heißt auch, dass die Beratungsschwerpunkte sich natürlich ändern, wo wir früher sehr stark in Richtung Beschaffungsverträge für die klassischen und arrivierten Systemhäuser unterwegs waren, sehen wir heute ganz vermehrt auch, dass bisher eher zivilorientierte Industrien einen klaren Schwenk auch in Richtung den Defense-Bereich vornehmen und dementsprechend auch die Produktion zum Teil umstellen oder erweitern oder insbesondere auch bei klassischen Dual-Use-Gütern, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich verwendet werden können, hier Kapazitäten aufbauen und entsprechend aber auch, das ist wohl, kann man wohl so sagen, Neuland betreten und dementsprechend auch entsprechenden Beratungsbedarf haben. Und andererseits sieht man natürlich auch, seit der wirtschaftlichen Krise, die wir durchleben, seit der Inflation und nun in der Rezession, gerade wenn man auf den M&A-Bereich schaut, wo Geld eigentlich hinfließt und auch den Risikokapitalbereich, sind es gerade Defense-Tech-Themen oder die Rüstungsindustrie, wo tatsächlich Bewegung drin ist, wohingegen im klassischen Investitionsbereich immer noch mehr oder weniger die Handbremse drin ist.
Okay. Könntest du vielleicht ein Beispiel nennen für so klassische zivile Unternehmen, die da jetzt vielleicht, oder eine Branche vielleicht, die das auch jetzt so im Blick hat?
Das fängt sicherlich an im Automotive-Bereich, wo man sich Gedanken machen muss, wo ja auch eine diametrale Entwicklung läuft. Ja, ein Abbau der Kapazitäten, Entlassung von Mitarbeitern im Automotive- und im Zulieferbereich, wohingegen die Rüstungsindustrie händeringend nach Fachkräften sucht und auch versucht, Produktionskapazitäten zu erweitern. Da sieht man das klar und ist auch naheliegend. Auf der anderen Seite klassische Unternehmen, die zum Beispiel Getriebe, Servomotoren herstellen, die natürlich auch für andere Anwendungen genutzt werden können oder Sensorik und Optik. Da sieht man ganz klar, dass man sich da Gedanken macht, auch in den Rüstungsbereich zu liefern, was auch immer einhergeht mit der Frage der Unternehmenskultur, auch der Ethik. Auch das ist natürlich eine Herausforderung, die gar nicht rechtlich ist, sondern die Hand in Hand geht mit der generellen gesellschaftspolitischen Frage, die uns umtreibt und bewegt und auch der unternehmenskulturellen Frage jeweils.
Ja.
Aber das wären so Beispiele, wo man das ganz klar sieht, dass da ganz, ganz viel Bewegung drin ist.
Ja, vielen Dank. Bevor wir gleich noch tiefer in dieses ernste Thema einsteigen, wollen wir dich natürlich auch noch ein bisschen persönlicher vorstellen. Ja, traditionell hier bei Law aufs Ohr gibt es da eine Runde Entweder-Oder. Also, da mal rein. Wir sind ja jetzt beide im Hamburger Office. Also, erste Frage, HSV oder St. Pauli?
Schwierig, schwierig. Ich bin Hannoveraner von Hause aus. Insofern wären es immer die Roten. Aber habe gelernt, Hamburger Diplomatie, die Stimmung am Millerntor ist toll, aber auch die Tradition des HSV. Ich freue mich, dass beide in der ersten Liga sind. Insofern unentschieden.
Sehr diplomatische Antwort. Alster oder Elbe, hast du da einen Favoriten?
Wir schauen gerade auf die Elbe aus dem Fenster und auch thematisch ist es die Verbindung in Richtung Baltikum, wenn wir auch über Logistikdrehscheibe für einen Bündnisfall sprechen. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Insofern Elbe.
Elbe, alles klar. Kaffee oder Tee? Die Klassikerfrage hier.
Kaffee. Viel Kaffee.
Viel Kaffee. Okay, sehr gut. Ja, heute ist es ja auch noch ein bisschen früher als gewohnt. Von daher eine Menge Kaffee. Sehr gut. Ja, Frühaufsteher oder Nachteule?
Berufsbedingt und wesensmäßig eher Nachteule. Durch Kinder wirst du umerzogen.
Alles klar. Also bist du beides eigentlich.
Das macht es mitunter schwierig oder herausfordernd, sagen wir es mal so.
In der Tat. Hund oder Katze?
Hund. Ich habe zwar keinen, aber die Loyalität des Hundes ist ja auch thematisch passend. Insofern Hund.
Sehr gut. Super. Ganz vielen Dank. Genau, dann zurück zu unserem Thema, dem Baltikum und was da passiert. Du hast gerade auf unserer Website einen Artikel mit der Überschrift The Baltic Edge veröffentlicht. Was hat es mit dem Titel auf sich?
Es geht um den Vorsprung des Baltikums, der vielleicht bewusst entstanden ist, aber auch vor allen Dingen aus zwingenden Notwendigkeiten entsteht und einfach Entwicklungen nach sich zieht. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht die geografische Lage des Baltikums als exponierte Region an der NATO-Ostflanke, sondern tatsächlich eher eine Notwendigkeit der Geisteshaltung, die die baltischen Gesellschaften da einfach haben. Aus dieser existenziellen Notwendigkeit heraus ist das die Suche nach einem Wettbewerbsvorteil oder auch nach einer gewissen Agilität. Das heißt auch, dass nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Politik im Baltikum nach meinem Dafürhalten nicht auf bürokratische Prozesse beharrt, sondern einfach das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Das steht hier für technologische Speerspitze, auch der Begriff The Baltic Edge. Mhm. Und den Vorteil durch eine wirklich auch schon vorher bestehende, sehr, sehr fortgeschrittene Digitalisierung und Agilität im Verhältnis zu dem, was wir in den arrivierten NATO-Staaten vielleicht sehen, tatsächlich anders zu handeln. Und nach meinem Dafürhalten ist das Baltikum das in Anführungsstrichen Testfeld der Verteidigung für morgen.
Mhm. Okay, da gehen wir ja gleich auch noch näher drauf ein. Vielleicht nochmal ganz kurz zur geopolitischen Lage. Du bezeichnest das in dem Artikel als die eigentlich kritischste Region Europas. Was macht denn diese drei Staaten aus deiner Sicht aktuell so besonders?
Das ist natürlich die geografische Lage. Wir kennen das alle über das sogenannte Suwalki Gap oder den Suwalki Korridor. Das ist ja der Übergang von Polen bei Suwalken nach Litauen rein. Mhm. Das ist ja die schmalste Landverbindung. Und das ist natürlich militärisch, strategisch der Punkt, der ganz, ganz schnell in den Fokus rückt, um dann tatsächlich einmal durchzustechen, insbesondere wenn man sich Reaktionszeiten anschaut. Das ist auch historisch gesehen, ist das Baltikum tatsächlich auf aufgrund der topografischen Lage prädestiniert dafür, für diesen Einfall aus einer militärischen Sicht. Und man merkt das auch, ich war vor 2 Jahren mit der Familie im Sommerurlaub in Lettland und man fährt dann schon von Danzig aus erstmal 350 Kilometer in den Osten, weil über Kaliningrad, ehemals Königsberg, der Korridor, den gibt es derzeit einfach nicht. Und wenn du dann da durchfährst, hast du schon allein aufgrund des Bewusstseins ein recht beklemmendes Gefühl und atmest durch, wenn du in Litauen dann bist, weil man sich dieser besonderen geografischen und aber auch geopolitischen Lage dann doch bewusst wird.
Ja. Ja. Du sprichst in dem Artikel auch von einem strategischen Exempel. Was ist damit genau gemeint?
Damit meine ich, dass wir daran sehen, wie das Baltikum handelt und sich aufstellt, wie das Zusammenspiel aus Militär und aber auch Integration in die Zivilgesellschaft, Industrie und staatliches Handeln funktioniert. Wenn wir zum Beispiel uns in Lettland den Green Corridor anschauen, also für Rüstungsinvestitionen, die Vereinbarung, dass alle Ministerien das als gesamtpolitische Aufgabe und nicht nur als Verteilung von Budgets betrachten und auch die Unterstützung, die man dafür sieht, sowohl in der Industrie als auch in der Gesellschaft, das ist das strategische Exempel, wo wir die Antwort wahrscheinlich sehen auf die Herausforderungen, die die NATO tatsächlich sich in dieser Zeit vergegenwärtigt. also Verteidigungsfähigkeit als gesamtgesellschaftliche Priorität und nicht nur als ja lästiges Randthema oder wo wir diskutieren, sind es 1,5, 2 oder mehr Prozent.
Ja.
Und ich glaube, die NATO schaut auch genau hin, wie es dort funktioniert, was die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen angeht und auch dieses disruptive Defense-Tech mit beispielsweise klassischer Luftabwehr. Das sind da die Forerunner im Baltikum. Das meine ich mit dem strategischen Example in der Gesamtbetrachtung. Es geht nicht nur darum, einzelne Systeme dahinzustellen, sondern das im gesamtgesellschaftlichen und politischen und verteidigungsfähigen Konzept und Kontext zu sehen.
Okay, genau, jetzt hast du da schon große Unterschiede angesprochen, wie sich das Baltikum von so klassischen Rüstungsnationen unterscheidet. Fallen dir noch dazu noch mehr Punkte ein? Also was sind so die Unterschiede Baltikum versus so die arrivierten Staaten?
Ja, wenn wir den militärischen Konflikt anschauen in der Ukraine und die Reaktion, die die westlichen NATO-Staaten darauf gezeigt haben, war es ein iterativer Prozess mit der sukzessiven Lieferung von Systemen. Da haben wir aber immer gedacht in reiner Munition und in Stahl, ne? Also Panzer, sei es der Gepard gewesen zunächst, sei es dann recht lange die Diskussion um die Frage der Lieferung von Leopard 2 Panzern. Das Baltikum denkt da ein bisschen anders. Sicherlich auch historisch gesehen aufgrund der fehlenden Staaten klassischen Rüstungsindustrie, aber die denken in Software, Sensorik, Optik, Optronik, in ja eher asymmetrischer Kriegsführung. Das sind dann eher so Themen wie Drohnenschwärme, KI-gestützte Gefechtsfeldaufklärung, Cyber-Defense. Lass es mich mal ein bisschen plastisch formulieren. Das ist so das Silicon Valley Europas der Verteidigungsindustrie und nicht das Ruhrgebiet.
Ah ja. Ja. Genau, die Militärausgaben, du hast das schon mal gesagt, da wird nicht so auf die Nachkommastelle geguckt, sondern eher so in größeren Dimensionen. Gelingen soll das auch durch diese grünen Korridore, du hast sie auch schon mal angesprochen. Ist das dann eigentlich so eine Art Steilvorlage für ausländische Unternehmen und Investoren, da jetzt aktiv zu werden?
Absolut, absolut. Ich denke schon, das ist eine ganz große und massive Einladung. Die Green Corridors in Lettland sind gesetzlich verankert. Wer investiert, kriegt also eine Art, ja, sagen wir mal, VIP-Behandlung bei zum Beispiel Genehmigungsverfahren. Wir reden hier von Genehmigungen in Wochen statt in Jahren, so wie wir das hier sehen und kennen. Und für Investoren, aber auch für deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen, die hier in Deutschland oder Europäischen Union im Papierkrieg vielleicht eher ersticken, ist das natürlich hochattraktiv. Wir sehen das aktuell auch in den Plänen von Rheinmetall in Litauen, das neue Werk in Baisogada, 455 mm Artilleriemunition zu bauen an der NATO-Ostflanke mit einer Investitionssumme von bis zu 300 Millionen Euro und 150 neuen Arbeitsplätzen. Und auch die Zeichnung des MOU zur Gründung eines Center of Excellence für Treibladung. Also das ist ganz offenkundig eine große Attraktivität, die damit einhergeht.
Und dennoch gibt es ja auch rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Wo liegen denn da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen?
Neben den klassischen Themen, die uns immer umtreiben, gerade im Bereich der Beschaffung, ist das hier sicherlich auch, es ist nicht Wildwest, sagen wir es mal so, ne? Sondern im Gegenteil. Das sind Themen der Investitionskontrolle. Die Balten sind sicherheitspolitisch extrem sensibel und da wird oft sehr genau geprüft, auch wer da wo wie Geld investiert. Es dürfen keine verdeckten russischen oder aber auch chinesischen Gelder fließen in kritische Infrastrukturen. Dann haben wir wie immer extrem komplexe Exportkontrollvorschriften, wenn Technologie entwickelt wird, die zum Beispiel US-Bauteile enthält. ITER ist da immer ein Thema. Und man muss natürlich auch in der Vertragsgestaltung das so aufstellen, dass das langfristig hält, auch wenn sich der politische oder der geopolitische Wind mal wieder dreht. Auch wenn man ganz klar konstatieren muss, das Baltikum sieht gerade sehr, sehr stabil aus in dieser Hinsicht.
Ist das so aus deiner Sicht so ein bisschen die goldene Mitte zwischen einerseits Geschwindigkeit bei den Genehmigungen und vielleicht andererseits so auch die Genauigkeit und die Regeln, die ja trotzdem eingehalten werden müssen?
Ich glaube ja. Und ehrlicherweise, man sieht das ja, dass es dem Grunde nach funktioniert. Wenn wir sehen, wie auch private Unternehmen, die ja auch in Deutschland ansässig sind und Systeme direkt an die Front liefern, das geht ja auch recht agil. Da gibt es dann Kostenübernahmeerklärungen und die eigentlichen Verträge, die sind auch sehr, sehr schlank. Also wenn die Notwendigkeit da ist, Dafür sieht man ganz klar, dass es geht. Die eigene Beschaffung ist natürlich immer nochmal eine andere Herausforderung, gerade wenn man hier nach Deutschland schaut. Aus guten Gründen, selbstverständlich. Auch da muss man fairerweise sagen, ist ja auch was gemacht worden mit dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz.
Ja.
Und wir werden sehen, wie das jetzt, nachdem die Haushaltsgesetze durch sind, hoffen wir jetzt auch, dass hier der Startschuss vernünftig fällt, um da auch ein bisschen progressiver und weniger bürokratisch mit der gebotenen Sorgfalt hier die Beschaffung voranzutreiben.
Okay. Schaut man sich die rasanten Entwicklungen im Bereich der Drohnen im Ukraine-Krieg an, ist da ja Agilität offensichtlich ein ganz wesentliches Kriterium. Das bringen ja vor allem Startups mit, diesen kleinen baltischen Staaten stark gefördert werden. So ein Beispiel hast du in deinem Beitrag auch genannt, nämlich Litauens Vytis-Initiative. Wenn man das jetzt wieder vergleicht so zu Deutschland, tun wir hierzulande denn genug für unsere Startups in dem Bereich? Sollten wir nicht auch vielleicht so ein bisschen mehr in Software und KI investieren als in so den klassischen Panzerstahl?
Ich glaube, dass schon dem Grunde nach erkannt worden ist, auch wenn man in den Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung reinschaut, dass dort Expressis Service ja auch angelegt ist, dass auch Startups gefördert werden soll. Die Frage ist natürlich nur, wie bekommen wir das umgesetzt? Und da ist in der Tat die Vytis-Initiative ein ganz gutes und auch beeindruckendes Beispiel, weil mit einer eher Risikokapital getriebenen Denkweise an das Thema Rüstung da herangegangen wird. Man tut sich hier mal in Deutschland ein bisschen schwer damit. Ne? Wir haben zwar den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, die ohne Frage wirklich hervorragende Arbeit leisten, aber auch hier ist dann Vergaberecht oft noch eine Bremse. Ein Startup kann nicht mehrere Monate bzw. Jahre auf den Zuschlag warten, dann ist es ehrlicherweise pleite. Das funktioniert einfach nicht. Und da sind die Balten uns voraus, die vergeben kleinere Entwicklungsaufträge sehr schnell, um Technologie auch einfach zu testen. Da müssen wir in Deutschland mutiger werden und auch eine Fehlerkultur auch in der Beschaffung zulassen, auch wenn das natürlich immer eine Gratwanderung ist. Und bei der Frage Software, KI oder Panzerstahl, ich glaube nicht, dass es eine Frage entweder oder ist, sondern eher sowohl als auch. Auch wenn man momentan natürlich allenthalben liest, dass bis zu 70% der letalen Verluste auf Drohnen zurückgehen im Ukraine-Russland-Konflikt, so brauchen wir doch Panzerstahl. Das zeigt der Krieg leider doch ganz brutal. Aber der Panzer an sich ist heute nutzlos ohne Software, die ihn vor Drohnen schützt oder aber auch vernetzt plus entsprechende Gefechtsfeldaufklärung liefert. Wir sollten also, glaube ich, nicht weniger in Stahl investieren, aber deutlich mehr in die Intelligenz des Stahls nach meinem Dafürhalten. Und da zeigt uns das Baltikum eher, wie es funktioniert. Und zwar, wenn man das so sagen möchte, Smart Metal. Das sieht man sehr klar auch in der aktuellen Drone Wall-Initiative. Das ist ein perfektes Beispiel für softwaregetriebene Grenzsicherung. Aber ohne die klassischen Systeme wird es nicht gehen.
Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, das Silicon Valley Europas in Sachen Rüstungsindustrie ist jetzt nicht gerade der Ruhrpott, sondern vielleicht eher das Baltikum. Denkst du denn, das ist wirklich das Zukunftslabor für die europäische Verteidigung dort? Oder so ein bisschen provokanter gefragt, sind die Balten in ihren Strukturen und der Ausrichtung so ein Vorgriff und vielleicht auch Best Case für uns?
Ja, definitiv. Ich glaube schon. Also man könnte das vielleicht als eine Art Regulatory Sandbox bezeichnen, quasi das Testen unter Realbedingungen, ohne das despektierlich oder auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber was dort an Drohnenabwehr zum Beispiel oder sicherer Kommunikation im Feld momentan geleistet wird, das wird nach meinem Dafürhalten in 5 Jahren NATO-Standard sein. Und wer als Unternehmen heute dementsprechend im Baltikum besteht, ist am Ende des Tages wohl combat-proven für den Weltmarkt. Das muss man klar so sehen und sagen. Zumal ja auch die Innovationszyklen rasant sind aufgrund der Erfahrung. Das kennen wir ja auch nicht in den ganzen Jahren des Bündnisses, dass tatsächlich Systeme aus NATO-Staaten an der Front getestet werden und unmittelbar Rückmeldung von der Front kommt, die sofort eingearbeitet wird. Und da sprechen wir bei Drohnen von ca. 20 und bei Software von 40 bis 50 Entwicklungszyklen pro Jahr, ehrlicherweise.
Ja. Und also das passiert ja aktuell gerade mit den sozusagen Entwicklungen, die aus dem Baltikum kommen, dass die direkt sozusagen an der Front eingesetzt werden im Ukraine-Krieg und direkt die Rückmeldung, die Rückkopplung bekommen?
Unmittelbar. Da gibt es von der ukrainischen Armee ganz, ganz klare und präzise Rückmeldung, die dann in weiteren Innovationsiterationen umgesetzt wird und dann jeweils sofort schnellstmöglich als Verbesserung wieder an die Front gehen.
Ja, spannend. Jetzt hat man ja schon kurz besprochen, wie es aussieht, wieso die Rahmenbedingungen auch die rechtlichen sind für Unternehmen, die ins Baltikum investieren wollen. So ein bisschen umgedreht, wie sieht es denn für baltische Unternehmen aus, die in den deutschen Markt drängen? Gibt es sowas auch?
Die drängen mit Macht hinein. Wir sehen die ersten Anfragen bei uns. Oft sind das vordringlich Nischenlösungen, die wir hier nicht haben tatsächlich. Und das ist natürlich aber für die baltischen Unternehmen immer die Herausforderung eines kompletten Paradigmenwandels im Vergleich zum Heimatmarkt. Nicht? Auf einmal steht da der große Bürokratietanker vor einem. Wenn agiles estnisches KI-Unternehmen auf das Deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder das Bayern BW trifft als Beschaffungsbehörde,
ja,
da prallen Welten aufeinander. Ne? Das muss man jetzt gerade so sagen. Da beraten wir nicht nur juristisch, sondern auch mal als kulturelle Übersetzer am Ende des Tages, um diese schnellen Boote auch sicher in deutsche Häfen irgendwie zu navigieren.
Ja, ja. Hättest du vielleicht ein Beispiel für solche Spezialanwendungen, die da jetzt in den deutschen Markt kommen?
Wir haben beispielsweise gesehen Systeme, die andersrum. Wir kennen den Angriff, diesen großen Angriff mit Drohnen in Russland, den wir gesehen haben, die auch sehr, sehr nah an russischen großen Städten durchgeführt worden sind, die dann von irgendwelchen LKWs gestartet sind. Solche Plattformen beispielsweise werden Startplattformen für Direktdrohnenschwärme oder bewaffnete Drohnen werden beispielsweise sehr agil auf Lafette entwickelt oder auf LKW-Anhängern, wo dann das Gesamtsystem quasi recht einfach, recht schnell einsatzbereit gemacht werden kann. Das wäre so ein Beispiel zum Beispiel.
Ah ja, okay. Wir sind schon so am Ende angekommen unserer heutigen Folge. Wenn du so ein Fazit ziehen müsstest, wie lässt sich der Baltic Edge im aktuellen Zeitgeschehen einsortieren und vor allem auch bewerten?
Ich glaube, das ist Weckruf und Motor zugleich. Dass die Balten oder das Baltikum ist hier, glaube ich, geopolitisch der Kanarienvogel in der Kohlenmine. Die spüren die Gefahr zuerst historisch, aber auch aufgrund der exponierten Lage. Wirtschaftlich und technologisch sind sie aber eher der Turbolader für die europäische Sicherheitsarchitektur nach meinem Dafürhalten. Für Investoren und Unternehmen heißt das, wer innovativ in Defense sein möchte und da Innovation sucht, muss aktuell in den Nordosten schauen. Für mich ist das Baltikum mehr als nur die Ostflanke der NATO. Es ist ja, hatte ich vorhin schon gesagt, das Silicon Valley der europäischen Verteidigungsindustrie und das Reallabor, in dem die Sicherheit von morgen irgendwie schon heute entsteht. Und während wir noch Formulare prüfen, schaffen die Balten bereits Fakten. Das ist machen statt zerreden. Wir müssen lernen, dass diese Geschwindigkeit in der neuen Sicherheitslage kein Risiko ist, sondern eher Teil unserer Sicherheits- und Freiheitsversicherung. Und es geht nicht um Panzerstahl oder KI, sondern wir brauchen, das sagte ich eben, Smart Metal. Selbst das stärkste Rüstungsgut ist heute nutzlos, ohne die Softwareintelligenz, die es vernetzt und schützt.
Super. Timo, ganz, ganz vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Wer sich noch tiefergehend mit dem Thema befassen möchte, dem sei nicht nur dein Beitrag The Baltic Edge ans Herz gelegt, sondern die gesamte Veröffentlichungsreihe Aerospace and Defense Bulletin. Da, genau, veröffentlicht ihr ja im regelmäßigen Modus sozusagen Neuigkeiten aus dem Bereich, richtig?
Wir sind im 2-Wochen-Rhythmus dabei und da war einmal querbeet durch alle Rechtsgebiete, aber immer auch mit Blick auf, was heißt das für die Praxis, was heißt das für Innovations- und Investitionschancen. Es ist nicht nur Jura, sondern auch wir versuchen am Puls der Zeit zu sein.
Sehr schön, ganz vielen Dank. Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten bei Love's Ohr. Bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.